Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Fischer Moritz fischt frische Fische, Fische, frische Fische, fischt Fischer Moritz. Na, streng genommen ist Timo Moritz gar kein Fischer. Der Fisch sollte aber trotzdem am Anfang frisch sein. Timo Moritz ist nämlich Fischforscher. Er arbeitet bei der Stiftung Deutsches Meeresmuseum in Stralsund. Und Timo, der ist ziemlich viel in der Welt unterwegs, weil er immer auf der Suche ist nach neuen Fischarten. Er war unter anderem in Südamerika, im Sudan, in Kroatien, an der Elfenbeinküste, in Taiwan, in Suriname und zum Beispiel in Kamerun. Und wenn er eine neue Art entdeckt, dann darf der ihr auch einen Namen geben. Ich habe mit Timo darüber gesprochen. Timo, gibt es den Timo-Moritz-Fisch?
Nein, das gibt es nicht. Also es ist so, dass wenn man Namen vergibt, dann bleibt sowieso der Name dessen, der den zuerst benannt hat, sowieso immer am Namen mit dran. Also als Beschreiber hinten dran gehängt. Und deswegen benennt man die Art auch nicht nach sich selber. Das ist einfach kein guter Stil.
Was heißt das? Das heißt also, wenn du einen Fisch entdeckst, dann hat der automatisch hinten dran noch deinen Namen?
Wenn man das vollständig macht, ja, genau. Dann besteht jeder Artennamen sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren immer aus zwei Teilen. Vorne aus dem Gattungsnamen, dann aus dem Artnamen. Und dahinter steht dann eigentlich immer noch, wer hat's wann beschrieben.
Dann mach mal, dann nenn mir doch mal ein paar Namen von den Fischen, die du entdeckt hast.
Ja, das wäre zum Beispiel ein Labeo meroensis oder Labeo latebra. Das sind beides Karpfenfischartige aus dem Sudan.
Den ganzen Namen.
Naja, dann kommt einfach dahinter noch zum Beispiel Moritz 2007 oder Moritz und Neumann 2016. Je nachdem, wer eben alles mit bei der Beschreibung mit dabei war.
Musst du denn bei der Namensgebung noch auf irgendwas achten? Könntest du jetzt auch einen Fisch einfach Ursel Mursel nennen oder irgendwie Deutschlandfunk Nova oder so?
Eigentlich kann es jedes Wort sein. Der Gattungsname ist meist irgendwie vorgegeben. Also wenn man nicht was ganz Neues findet, dann gehört er ja schon in eine Gattung, die schon bekannt ist. Und den Artnamen selber, da gibt es eigentlich nur ja so Vorgaben, dass der jetzt nicht irgendwie anstößig sein soll. Der soll keinen politischen Bezug irgendwie haben und solche Sachen. Aber das ist nicht mal Pflicht, sage ich.
Gibt es denn noch Orte, wo man sagt, oh, da gibt es noch viele nicht entdeckte Fischarten?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's noch einige. Also jedem bekannt jetzt aus den letzten Jahren, Rundfunk und so, ist natürlich das Thema Tiefsee. Die ist einfach so groß schon alleine. Ich meine, das ist der größte Lebensraum auf unserem Planeten und der ist so schlecht erforscht. Früher dachte man ja immer, ach, das ist irgendwie so eine einheitliche Schlammebene da unten. Das sieht eigentlich völlig gleich aus, ob man da vor Norwegen oder vor Namibia oder sonst wo guckt. Aber wir merken so langsam, das ist überhaupt nicht so. Der Boden da ist reich strukturiert und entsprechend gibt es da auch viele verschiedene Arten. Und von ganz vielen von denen kennen wir die Arten nur von einer Handvoll Tiere, manchmal nur von einem einzigen. Und andere Orte sind einfach Gebiete, vor allem in den Tropen, da ist oft die Artenanzahl eben sehr hoch. Und dann oft Gebiete, die aus irgendwelchen Gründen schlecht zugänglich sind oder waren. Was weiß ich, das Kongo-Becken zum Beispiel, das Amazonas-Becken auf jeden Fall. Aber auch einfach die Biodiversität-Hotspots, also da, wo einfach wahnsinnig viele Arten vorkommen, wie das sogenannte Korallendreieck. Das ist so ungefähr die Ecke nördlich von Australien, Indonesien bis Taiwan hoch. Da ist einfach wahnsinnig viel.
Wie viele Fischarten hast du denn schon entdeckt?
Also sagen wir so, beschrieben sind jetzt 6, aber in den Regalen stehen hier noch ein paar. Das dauert natürlich auch immer, ist Arbeit, das muss man ja ordentlich machen und da kommen dann noch ein paar dazu.
Timo, wie läuft das ab? Wie kommst du denn eigentlich an diese Fische? Du hast gesagt, du bist viel unterwegs in unerforschten Regionen. Gehst du dann einfach angeln oder tauchst du? Wie läuft das eigentlich ab?
Also man muss es natürlich immer anpassen, je nachdem, wo man rangeht, ne? In Taiwan zum Beispiel ist es so, dass da die Fischer wahnsinnig viel aus dem Wasser holen und auch fast alles ans Ufer bringen. Das heißt, da braucht man gar nicht selber die Fische suchen, sondern kann eigentlich den Großteil von den Fischern bekommen, weil die eben auch einfach wirklich alles an Land schleppen. Und wenn die einem erlauben, dann diese Haufen da zu durchsuchen an Beifängen, die die haben, da kann man wahnsinnig viele Arten finden.
Wie reagieren die Leute auf dich, wenn du in Taiwan da hingehst und sagst so, ja, ich will mal gerne hier in euren Fischnetz?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben super Erfahrungen gemacht im Süden des Landes. Da waren die Leute total nett, haben sich gefreut, dass wir uns dafür interessieren, für das, was sie dort machen und für die Vielfalt, die das Land zu bieten hat. Im Norden waren wir allerdings auch an einem Hafen. Da haben eben die Fischer auch schon gemerkt, dass die Art der Fischerei, die sie machen, negative Auswirkungen hat. Und entsprechend haben sie jetzt auch mittlerweile Angst, dass irgendwann mal irgendwelche Wissenschaftler kommen und ihnen dann Vorschriften machen, was sie jetzt nicht mehr machen dürfen. Das heißt, die waren da sehr reserviert und wollten eigentlich nicht, dass wir bei denen in den Haufen rumwühlen und sozusagen festhalten, was sie denn da alles aus dem Wasser holen.
Weil sie zu viel fischen oder die Art, wie sie fischen?
Beide, also zum einen zu viel und zum anderen auch mit zerstörerischen Methoden beziehungsweise mit Netzen, die einfach viel, viel zu klein sind. Also die Maschenweite von den Netzen. Nicht das Netz selber, die Netze selber sind natürlich groß, aber die Maschenweiten sind so klein, dass wirklich auch die kleinsten Fische hängen bleiben. Und das kann natürlich nicht nachhaltig sein. Das war jetzt das eine Beispiel, wie man jetzt zum Beispiel an die marinen Arten relativ einfach kommt. Und wenn man jetzt aber in einem tropischen Süßwasserfluss oder sowas Fische sucht, dann muss man sich da meist irgendwie auch selber ins Wasser begeben. Anders kommt man da nicht ran und muss dann mit verschiedenen Netzen, Reusen, Zugnetzen und ähnlichen Methoden versuchen, an die Tiere ranzukommen.
Und in der Tiefsee?
In der Tiefsee, das geht natürlich nur mit großen Forschungsschiffen oder auch mit Fischereibooten, die bis in die Tiefsee hinabgehen, ja, mit ihren Netzen.
Wie läuft das denn ab? Wie viele Leute seid ihr denn dann immer so? Du bist ja nicht allein unterwegs, du sagst ja immer wir.
Naja, also meistens ist es so, dass man mindestens schon mal zwei Leute braucht, um ein kleines Netz zu bedienen, also selbst wenn es noch ein kleines Netz ist und dann am besten noch jemanden, der irgendwie die lebenden Fische, die man dann erstmal hat oder überhaupt die Fische dann entgegennimmt, in Gefäße tut oder versorgt, dass die eben in einem Eimer mit Wasser sind und nicht irgendwie gleich in der tropischen Hitze dahin raffen irgendwie. Also ganz unterschiedlich, aber ich war eben auch schon alleine dann in solchen Ländern unterwegs und musste mir dann halt vor Ort Hilfskräfte organisieren, also auch das geht.
Wie war das im Sudan?
Im Sudan, da war ich das allererste Mal tatsächlich nur mit meiner Freundin unten und mit relativ wenig Infrastruktur. Also wir sind dort sogar mit Bussen gereist an verschiedene Orte, um überhaupt irgendwo hinzukommen, um Fische sammeln zu können. Die letzten Male haben wir das aber zusammen gemacht mit der Zoologischen Staatssammlung in München und dann eben auch mit der Universität in Khartoum zusammen. Und das war ganz toll, da hatten wir dann eben sogar Geländewagen zur Verfügung. Jetzt nicht die neuesten Modelle, aber darum geht's ja auch nicht. Aber wir konnten dann eben selber uns dort frei bewegen. Und in einem Fall sogar hatten wir dann im Sudan, das war vor 2 Jahren, so eine Art Ausbildung gemacht für Leute, die an Fischerei interessiert sind oder an Fischereiinstituten dort arbeiten, um denen eben zu zeigen, wie bestimmt man denn überhaupt einen Fisch richtig? Wie nimmt man ein Habitat auf? Wie fängt man? Und da waren wir über 20 Leute zusammen.
Hattet ihr, als ihr dann im Sudan unterwegs wart, auch irgendwie staatliche Überwacher oder so dabei? Ich meine, im Sudan so alleine rumreisen oder selbst in einer Gruppe ist nicht ungefährlich.
Wenn man nach Khartoum reist, Khartoum ist einfach nur eine Großstadt in Afrika. Die ist auch nicht anders wie irgendeine andere, sage ich jetzt mal. Aber das Land selbst natürlich, dort gibt es ein sehr hohes Ausmaß an staatlicher Überwachung. Also man kommt überhaupt erst in das Land mit einer Einladung aus dem Land. Man braucht nicht nur ein Visum, sondern muss sich danach auch nochmal bei der Polizei anmelden. Man muss für jede Reise außerhalb von Khartoum, braucht man eine Genehmigung, dass man überhaupt von einer Stadt in die nächste Stadt darf, also jetzt als Ausländer. Und das wird auch alles immer überprüft. Also wenn man nur von einer zur nächsten Stadt fährt, kommt man mindestens an 9 Straßensperren vorbei, wovon die Hälfte der Straßensperren auch immer gleich Kopien von den Genehmigungen einsammeln möchte und sowas. Also man steht dort schon unter ständiger Beobachtung als Ausländer. Das ist aber auch bekannt einfach. Wir wissen auch damit umzugehen. Das hat manchmal auch sein Gutes, einfach weil es ist klar, dass sie ein Auge auf einen haben. Zum einen wollen sie wissen, was machen denn diese komischen Ausländer da? Sind das vielleicht doch irgendwie Spione? Aber auf der anderen Seite wird eben auch dafür gesorgt, dass uns nichts passiert, dass wir keinen zu schlechten Eindruck von dem Land bekommen, sage ich jetzt mal. Also wir kriegen dann auch oft Hilfe von den Sicherheitsbehörden.
Hast du im Sudan auch eine neue Fischart entdeckt?
Nicht nur eine, das ist ja das Überraschende. Also im Sudan selber gibt es ja nur den Nil als Fluss, beziehungsweise dann eben den weißen und den blauen Nil, die dann zusammen den Nil bilden. Und das ist ja so gesehen einer der bestuntersuchtesten Flüsse, könnte man denken, weil schon die alten Ägypter haben sich die Fische so genau angeschaut und so genau abgebildet, dass man auf ihren Zeichnungen sogar die Arten bestimmen kann. Und auch die ersten westlichen Wissenschaftler, die hat damals Napoleon gleich mitgebracht, als er mal eben beschlossen hat, Ägypten zu erobern, war er sich dessen ja so sicher, dass er eben auch gleich einen ganzen Trupp Wissenschaftler mitgebracht hat, die dann das Land gleich erforschen sollen. Und da wurde eben auch schon der Nil erforscht, das war eben um 1800 herum. Um 1900 herum wurde ein riesengroßes Buch gemacht von dem damaligen Fischkurator am Naturhistorischen Museum in London. Und da denkt man eigentlich, ist doch alles bekannt im Nil, man weiß es doch jetzt. Und das hat uns eben sehr überrascht, dass wir jetzt eben mehrere neue Arten gefunden haben, die gar nicht mal teilweise so selten sind.
Wie bist du da an diese Fische rangekommen dann?
Das war unterschiedlich. Also den einen haben wir einfach mit einem kleinen Zugnetz gefangen. Das ist dann manchmal, wenn man eben mit Methoden arbeitet, wo man Fische fängt, die der normale Fischer nicht betrachtet. Das heißt, da kann man oft noch auf neue Dinge stoßen. Oder aber teilweise, wenn wir mit einem Elektrofischgerät in Stromschnellen gearbeitet haben. Auch das ist was, das machen die Fischer dort natürlich nicht. Es kann aber auch passieren in Khartoum selber, auf dem Fischmarkt. Auch da hatte ich 2006 ein Tier entdeckt, wo klar war, das ist was Neues.
Und wie funktioniert genau dieses Elektrofischgerät?
Man hat eine Batterie im einfachsten Fall oder sonst, wenn man größere Geräte hat, eben auch sowas ähnliches wie ein Rasenmähermotor, sage ich jetzt mal. Und damit gibt man einfach Strom ins Wasser. Und die Fische werden aus noch nicht 100% geklärten Gründen dann zum Pluspol gezogen und sind dann in einem nahen Bereich um den Kescher herum dann auch wirklich betäubt und können dann einfach aus dem Wasser geschöpft werden und überleben das auch. Das ist das Schöne daran. Also damit kann man in Deutschland zum Beispiel auch solche Fischzählungen machen. Wenn man kleine Bäche befischt mit dem Elektrofischgerät, sieht man wirklich alle Fische, die da drin sind. Die kippen kurz zur Seite, man kann die festhalten, man lässt sie wieder vorbeitreiben und dann kommen die wieder zu sich, alles ist okay. Also es ist eine ganz elegante Methode, um zu fischen.
Und wenn du jetzt die Fische entdeckt hast oder gesammelt hast, wie bringst du die nach Deutschland? Du sitzt doch jetzt da nicht in einem Linienflieger, oder? Wahrscheinlich schon?
Doch, natürlich. Genau, also wir reisen ganz normal. Wir reisen ganz normal mit normalen Verkehrsflugzeugen und alles. Und normalerweise bringen wir die Tiere auch nur tot nach Deutschland. Also die sind dann schon fixiert, also in einem Zustand, dass wir sie dann in ein Glas sozusagen im Museum dauerhaft aufbewahren können. Und in dem Zustand, eben ordentlich verpackt, damit da keine Flossen kaputt gehen und ähnliches, kann man die in bestimmte zugelassene Fässer verpacken und dann ganz normal als Gepäckstück mitnehmen. Vorausgesetzt, man hat natürlich alle Genehmigungen, die sowohl das exportierende als auch das importierende Land möchten.
Das klingt also nach ein bisschen bürokratischer Arbeit, aber die richtige Arbeit fängt ja dann in Deutschland an, weil dann wird alles unter die Lupe genommen wahrscheinlich.
Dann wird zumindest alles nochmal unter die Lupe genommen. Wir nehmen ja nie alles mit. Das geht ja gar nicht. Wir entscheiden ja schon, wenn wir dort irgendwo im Feld sind und arbeiten, was wir eigentlich mitnehmen. Aber natürlich muss man es dann zu Hause nochmal genauer anschauen. Und gerade wenn es Dinge sind, wo wir denken, das könnte was Neues sein, da muss man natürlich viel Arbeit reinstecken, muss alle möglichen Merkmale zählen, was weiß ich, die Schuppen, die Flossenstrahlen, muss vielleicht auch Röntgenaufnahmen machen und. Und das kann natürlich dann viel Arbeit werden.
War das am Nil, war das so dein spektakulärster Fund oder was war so dein spektakulärster Fund?
Ach, das ist immer ganz schwierig zu sagen. Meistens ist es ja für mich selber immer das, was ich zuletzt gefunden habe, dass ich das gerade am tollsten finde. Deswegen, ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine war das spektakulärste Tier schlechthin. Nee, das kann man gar nicht sagen. Es gibt einfach wahnsinnig viele, wahnsinnig tolle Dinge noch überall zu entdecken.
Wo willst du denn da unbedingt mal hin?
Ach, dieses Jahr waren wir, wie gesagt, schon zum vierten Mal im Sudan und zum ersten Mal war ich dieses Jahr auch in Suriname. Das war super toll, weil ich vorher eben noch nicht in Südamerika sammeln durfte. Also ich war schon in Südamerika, habe da auch schon Fische angeguckt, durfte sie aber nie sammeln und deswegen auch nie mitnehmen. Und da habe ich ganz viele tolle neue Sachen, also für mich neue Sachen, keine neuen Arten, aber für meine Untersuchung eben neue Dinge gefunden. Und ja, ich denke, Südamerika nochmal intensiver zu machen, das wäre schon was Tolles. Oder was auch ganz, ganz toll wäre, ist Australien. Aber das ist sehr schwierig mit der Bürokratie, da offiziell Sammelgenehmigungen und alles Mögliche zu bekommen. Das ist sehr schwierig, die ganzen Genehmigungen zu bekommen.
Timo Moritz ist Fischforscher bei der Stiftung Deutsches Meeresmuseum aus Stralsund. Er ist ziemlich viel in der Welt unterwegs, um neue Fischarten zu entdecken. Es gibt ziemlich viele unentdeckte Fischarten auf der Welt.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.